Shalom, Chavrim. Friede sei mit euch, Freunde. Das gilt Ihnen, die Sie jetzt dieses Programm in der ERF-Reihe für Sie hören. Das galt denen, mit denen ich vor einiger Zeit eine zweiwöchige Reise durch Israel gemacht habe. Ute Zintara begrüßt Sie hiermit und möchte Ihnen einige von den mitgebrachten Tönen aus diesem besonderen Land präsentieren. Herzlich willkommen dazu oder noch einmal Shalom.
Shalom, Chaverim, Shalom.
Zwei Wochen Israel. Die Reise wurde übrigens als Begegnungsreise veranstaltet, und zwar von Dienste in Israel oder Hago Schrim Brückenbauer, eine Organisation, die seit vielen Jahren schon junge Leute als Volontäre nach Israel schickt, wo sie dann für ein halbes oder ein ganzes Jahr in Altenheimen, Krankenhäusern oder Behinderteneinrichtungen arbeiten. Eben als Brückenbauer. Zwischen Deutschen und Israelis, zwischen Christen und Juden, zwischen jungen Leuten und alten Menschen. Begegnungsreise. Zum Programm gehörten darum natürlich auch Begegnungen mit den Hago Schrim-Volontären. Eine Begegnung der besonderen Art war allerdings die mit unserem Guide Israel Jaos, einem 82-jährigen Deutschen, der den Holocaust in Bergen-Belsen überlebt hat und seit 1948 in Israel lebt. Mit Israel durch Israel, so hätte man auch dieses Programm überschreiben können. Folgende kleine Geschichte hat er uns einmal erzählt.
Der Traum von Jakob, wo er im Traum sieht, wie Engel hinauf und hinunter steigen. Und dann erwacht er und erfährt, dass das der Ort ist, ja, wo die Pforte des Himmels ist. Die Rabbiner fragen schon, wieso rauf und runter? Die Engel kommen ja von oben, ja? Die kommen ja vom Himmel. Man würde sagen, sie gingen runter und rauf. Warum steht da rauf und runter? Die Antwort, die Rabbiner geben, dass Jakob schon auf seinem Weg von diesem Lande nach seinem zukünftigen Schwiegervater Laban begleitet wird von Engeln, die ihn begleiten. Und daher, sie sind immer bei ihm und sie gehen rauf und runter und nicht runter und rauf.
Engel, die schon da sind und begleiten. So haben wir es auch als Reisegruppe empfunden. Unsere Reise ging von Nord nach Süd, vom See Genezareth und den Golanhöhen bis zur Negev-Wüste und dem Roten Meer. Von der Fläche her ist Israel ein kleines Land. Wenn man die Fläche von Hessen ein bisschen kneten und formen würde, würde Hessen gut in Israel hineinpassen. Aber die Vielfalt und damit einhergehend die Spannung im Land ist immens. Was es da nicht alles gibt an Landschaften, an Religionen, an Menschentypen. Das haben wir gleich nach unserer Ankunft im Land gemerkt, in der Hafenstadt Akko am Mittelmeer.
Sie sehen die grüne Farbe auf dem Dach. Grün ist eine heilige Farbe für den Islam. Warum? Können wir uns vorstellen? Der Islam ist in der Wüste geboren, wo alles grau und bräunlich ist. Und wenn da ein bisschen grün ist, da ist Wasser, da ist Leben, da ist Hoffnung. Und so wird grün die heilige Farbe der Islamisten, des Islams. Das hat es bis vor 5 Jahren nicht gegeben. Überall die grünen Schilder mit arabischer Inschrift. Auch die Araber hier werden islamisiert, ja, islamisiert, das war früher nicht, ja. Aber jetzt alles Sprüche aus dem Koran, die sie auf jeden Schritt und Tritt finden werden, ja. Aber wenn wir so ein Haus sehen wie dieses, wo Sie sehen Mekka, dieser schwarze Stein, ja, der ja heilig ist bei dem Islam, dann ist diese Familie, dieser Mann in Mekka gewesen auf einer Pilgerreise, ja. Jeder Muslim muss ja einmal in sein Leben nach Mekka pilgern. Und der ist also ein Hadsch. Er hat seine Pflicht erfüllt, was das betrifft.
Wir waren eben nicht mehr in Europa, sondern in Asien, im Nahen Osten, sind der arabischen Welt, sind dem Islam begegnet. aber haben auch ein typisch israelisches Phänomen kennengelernt. Den Kibbutz, eine genossenschaftlich organisierte landwirtschaftliche Einheit, die in den Anfangs- und Aufbaujahren des Staates Israel große Bedeutung hatte. In Ein Kerot trafen wir Ezra Fein, ein älterer Mann, der viele Jahre lang Volontäre betreut hat, die im Kibbutz mitgeholfen haben. Er erzählte uns ein wenig davon, wie es mit seinem Kibbutz begann und wie es heute ist. Wie man hört, sind Schafe ein Wirtschaftszweig in Ein Kerot. 1400 Schafe gibt es und dazu eine hochmoderne Melkmaschine. 800 Kühe gehören weiter dazu und auch Pferde. Auf den Feldern rund um den Kibbutz gibt es jede Menge Landwirtschaft. Angebaut wird zum Beispiel Weizen, Baumwolle, Mais, Gemüse, grüne Gerste und, wenn wir denn schon bei den Farben sind, rote Tomaten. Landwirtschaft ist aber nicht alles. Auch metallverarbeitende und elektronische Betriebe gehören zum Kibbutz. Und. Etwa 350 Mitglieder hat Ein Kerot. Ein Drittel davon sind Pensionäre. Für die Mitglieder wird gesorgt. Sie verwalten gemeinschaftlich ihre Angelegenheiten und ihr Vermögen durch Komitees. Und alle 3 bis 4 Monate kommen sie zu einer Generalversammlung zusammen. Es gibt sie also noch in Israel, die Kibbutzim. Aber ihre Bedeutung hat sich gewandelt. Allerdings gibt es in neuerer Zeit auch wieder Neugründungen. Was Sie da hören, sind japanische Christen. Wir haben sie in der Kirche auf dem sogenannten Berg der Seligpreisungen getroffen, am See Genezareth. Israel, das heilige Land, das Land der Bibel, das Land, in dem Jesus gelebt hat. Nicht gerade auf Schritt und Tritt, aber doch an vielen Ecken und Enden des Landes kommt man an Stellen, die man ziemlich präzise identifizieren kann, als die Stelle, an der dieses oder jenes geschehen ist, was in der Bibel belegt ist. Darum kann es eigentlich gar nicht anders sein, als dass die Bibel zur Grundausrüstung eines Israel-Guide gehört. So war es auch bei unserem Guide, unserem Reiseführer Israel Jaos. Die Bibel hatte er unter dem Arm dabei. Nachdem wir zum Beispiel mit einem Boot über den See Genezareth gefahren waren, las er uns am Ufer Folgendes vor.
Und nachdem sie ans Land hinübergefahren waren, kamen sie nach Genezareth und legten an. So wie wir. Also wir waren nicht die Ersten, die hier angelegt haben. Schon Jesus und seine Jünger. Und als sie aus dem Schiffe stiegen, erkannten ihn die Leute alsbald und sie liefen in jener ganzen Landschaft umher und fingen an, die Kranken auf den Betten hierhin und dorthin zu tragen, wo sie hörten, dass er gerade sei. Und wo er in Dörfer oder Städte oder Gehöfte hineinging, legten sie die Kranken auf die Marktplätze und baten ihn, dass sie auch nur die Quaste seines Kleides anrühren durften. Und alle, die sie anrührten, wurden gesund. Und dann verstehen wir ja auch, warum sie gerade die Quaste berühren. Denn das ist das von Gott gewollte Zeichen, ja, die Gegenwart Gottes am Kleide. Und sie berühren es und sie hoffen sich Heilung und Heil. Und dann werden sie mir sagen, bei mir in der Bibel steht der Saum meines Kleides. Und sie berührten sein Kleid, allerlei Übersetzungen, je nachdem. Aber ich habe mir mal die Mühe genommen mit Fachleuten, den Urtext anzuschauen, und zwar ist das Neue Testament auf Griechisch geschrieben, da wird ein Wort Kraspedon benutzt und dasselbe Wort wird benutzt, wenn Jesus die Pharisäer rügt, weil sie ihre Quasten lang machen, ihre Riemen, die Gebetsriemen breit machen und die Quasten lang. Da wird dasselbe Wort Kraspedon benutzt, sodass gar keine Frage ist, dass sie das berühren und sich Heilung und Heil erwarten. Ja, das ist, was wir gestern bei dem Mann gesehen haben, so, und sie werden es in Jerusalem auf jeden Schritt und der sehen.
Markus 6, ab Vers 53 war hier der biblische Text, den uns Israel Jaos vorlas. Ein Stück weiter nordöstlich, in Banyas, bei einer der Jordanquellen, im biblischen Caesarea Philippi, waren es einige Verse aus Matthäus 16, die wir von Jürgen Pelz, unserem Reiseleiter, hörten.
Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten mich die Leute eigentlich? Sie erwiderten, manche halten dich für Johannes den Täufer, andere für Elia, für Jeremia oder einen anderen Propheten. Und für wen haltet ihr mich, fragte er sie. Darauf antwortete Petrus, du bist Christus, der von Gott verheißene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Du kannst wirklich glücklich sein, Simon, Sohn des Jona, erwiderte Jesus. Diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Von sich aus kommt niemand zu dieser Einsicht. Ich sage dir, du bist Petrus, ein Fels. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und keine Macht der Welt wird sie vernichten können. Ich will dir den Schlüssel zum Reich Gottes geben. Wem du auf der Erde deine Sünden anlastest, der soll auch im Himmel damit belastet sein. Und wen du auf der Erde von seiner Schuld freisprichst, der soll auch im Himmel davon freigesprochen werden. Darauf verbot er seinen Jüngern streng, den Leuten zu sagen, dass er der Christus sei. Caesarea Philippi, der äußerste Ort im Norden Galiläas. Und hier oben in dem Besatzungsgebiet zwischen dem Herodes und dem Philippus, da wo so die Grenze etwa war, waren die Menschen in der damaligen Zeit auch aufgerufen, sich zu entscheiden. Gehe ich zu Philippus? Gehe ich zu Herodes? Gehe ich in die sicherere Ebene? Entweder sie kehrten um oder sie mussten die Grenze überschreiten. Hier in Caesarea Philippi weihten die Griechen dem Gott Pan ein Heiligtum da oben, können wir nachher uns gleich noch angucken. Hier am Ort eines fremden Gottes Pan fragt Jesus seine Jünger, für wen halten mich eigentlich die Leute? Aber plötzlich dann spitzt sich in unserem Bibeltext die Frage zu. Nicht mehr allgemein, für wen halten mich die Leute? Darüber können wir lange debattieren. Nein, die Frage war plötzlich, was meinst du dazu? Was meint ihr? Für wen haltet ihr mich? Für wen hältst du Jesus?
Eine Frage, die bis heute nichts von ihrer Aktualität und Dringlichkeit verloren hat. Jesus, der Christus. Sein Auftrag von Gott führte ihn an viele Stellen seines Landes. Der Höhepunkt seines Weges war aber Jerusalem. Und diese Stadt war auch für unsere Reise ein Höhepunkt. Wir kamen vom Osten her in die Stadt und der erste Überblick vom Zionsberg war verknüpft mit einem Psalm, dem Psalm 122.
Ich freue mich über die, die mir sagten, lasset uns ziehen zum Hause des Herrn. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn, wie es geboten ist, dem Volke Israel zu preisen den Namen des Herrn. Denn dort stehen die Throne zum Gericht, die Throne des Hauses David. Wünschet Jerusalem Glück. Es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Es möge Frieden sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen. Und meiner Brüder und Freunde willen, will ich dir Frieden wünschen. Um des Hauses des Herrn willen, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen.
Zu den Menschen, die sich für Jerusalems Glück und Frieden einsetzen, gehört auch Sieglinde Stricker, eine Krankenschwester, die seit 1985 in Israel ist und heute leitend im French Hospital arbeitet. Das ist ein Krankenhaus, in dem seit vielen Jahren auch Volontäre von Dienste in Israel mithelfen.
1991, seitdem ist das French Hospital hier, eben hier an diesem Platz, auch als Allgemeinkrankenhaus. Und dann später hat sich das verändert. Es gab dann einen Onkologen, der die Bitte hatte, ob das nicht ein onkologisches Hospital werden konnte für Krebspatienten und andere Sterbepatienten. Und dann wurde das eben, war das so, es ist seit vielen Jahren schon, dass es als Sterbehospital bekannt war, hier in Jerusalem. Das hat sich inzwischen auch ein bisschen geändert. Das stimmt, dass wir Hospizpatienten haben, aber wir haben auch andere Patienten, die noch Behandlung bekommen, die noch Chemotherapie bekommen. Also es ist ein bisschen mehr gemischt jetzt. Wobei man trotzdem sagen muss, dass die meisten unserer Patienten nicht wieder nach Hause gehen. Es gibt die, die nochmal vorübergehend nach Hause kommen können, dann nochmal wiederkommen. Manchmal haben wir Leute schon verlegt, auch zu anderen Plätzen, denen es besser ging. Aber für die meisten ist das hier schon die letzte Strecke ihres Lebens. Wir haben 2 Stationen, 50 Betten. Die eine Station nennt sich schwere Pflege. Das heißt, das sind Patienten nach Schlaganfällen, Patienten mit schweren Liegewunden, oft Patienten, die im Koma sind, die Tracheostomie-Kanülen haben, die mal wiederbelebt wurden und nicht wieder richtig wach geworden sind, die also wirklich volle Pflege brauchen. Andere, die Wundpflege brauchen, weil sie eben diese Liegewunden haben, manchmal sehr schlimm und deshalb auch lange hier sind und manchmal eben auch für immer. Patienten, MS-Patienten, Multiple Sklerose haben wir auch.
Das French Hospital ist bekannt für seine gute Pflege. Ein christliches Krankenhaus, was für viele Patienten durchaus eine Barriere darstellt. Aus diesem Grund findet man im Haus keine christlichen Symbole. Es liegt direkt an der Altstadtmauer in der Nähe des Jaffa-Tores. Eine besondere Lage, mit der sich allerhand Geschichten verbinden. Eine von ihnen erzählte uns Schwester Sieglinde, als wir auf dem Dach des Hauses standen und über die Altstadt blickten.
40, das heißt, da war die UNO. Und drüben auf der Altstadtmauer waren die Jordanier stationiert im Sechstagekrieg. Auf dem Notre Dame waren die Israelis. Und dazwischen war eben der neutrale Teil. Da gibt es einige Geschichten. Eine Geschichte ist, manche kennen die vielleicht schon, das Krankenhaus war hier ja auch in Betrieb. Und da sind mal Zähne, ein Gebiss aus dem Fenster gefallen. Wie das passiert ist, weiß ich nicht. Ist in die neutrale Zone gefallen. Und dann war das natürlich eine große Sache, ein Gebiss ist wertvoll, wie kriegt man das wieder? Da mussten die Jordanier informiert werden, die UNO musste interveniert werden, die Israelis mussten informiert werden. Es gab einen Waffenstillstand für so lange, bis diese Zähne gefunden wurden. Und dann ist eine Nonne, hat die irgendwie gefunden und es gibt ein Foto in der Zeitung, die Zeitung haben wir da unten, wie sie die Zähne hochhält, an ihrer Seite die UNO-Soldaten und dann war der Waffenstillstand zu Ende. Das ist eine der Geschichten hier vom Krankenhaus, die mit dem besonderen Standort hier zu tun hat.
Dem Standort des French Hospitals. Gemeint ist die Altstadtmauer. Eine andere Mauer befindet sich innerhalb der Altstadt, die sogenannte Klagemauer, die Westmauer des Tempelplatzes. Da wird aber von den Juden nicht nur geklagt, obwohl sicherlich auf vielen der in die Mauerritzen gesteckten Zettel Klagen und Bitten an Gott stehen dürften. Israel Jaos dazu, was es mit diesem Ort des Gebetes auf sich hat.
Normalerweise betet man im Judentum 3-mal am Tag. Morgen, Nachmittag und abends. Jetzt ist das Morgengebet schon längst vorbei. Das Nachmittaggebet ist erst um 5 Uhr. Das Abendgebet um 6:30 oder so etwas. Ja, sodass die Leute, die zum Beten kommen, jetzt nicht da sind. Außer wenn etwas zu feiern ist, ja. Wie wir gesehen haben, die Kinder, die da standen, ja, die haben lesen gelernt. Ist die erste Klasse eine Schule, eine religiöse Schule in Jerusalem, die erste Klasse und das Lesen gelehrt haben und hier in einer Zeremonie ein Gebetsbuch bekommen, geschenkt. Sie sind 6 Jahre alt, ja. Und auch in diesem Vortrag all die Texte, die ich schon mal erwähnt habe, die über Sehnsucht nach Zion, über Sehnsucht nach der Erlösung reden, über die Hoffnung, dass bald in unseren Tagen der Tempel wieder erbaut wird und Gottes Anwesenheit spürbar ist. Und all diese, ja, hat er noch mal vorgetragen und dann haben sie wohl getanzt und gesungen und vielleicht kennen sie auch noch ein Stückchen Schokolade nachher. Das macht das Leben immer süß, ja. Also wenn man nicht beten braucht, ja, weil man schon gebetet hat, dann kann man immer hier die Psalme rezitieren. Ja, und das ist wahrscheinlich das meiste, was die Frauen und Männer da getan haben, Psalme zu rezitieren. Ja, es heißt ja, dass die Psalme von König David geschrieben worden sind.
neuzeitlicher Psalm, erklungen in der Annakirche am Teich Bethesda. Und der Chor? Das war niemand anderes als unsere Reisegruppe. Die Kirche hat eben einfach eine gute Akustik. Ein Programmpunkt, den eigentlich kein Jerusalem-Reisender auslassen kann, ist der Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem auf dem Herzlberg. Es ist ein besonderer Ort und es macht Beklemmungen, ihn zu begehen. Und das erst recht, wenn einer mitgeht, der den Holocaust überlebt hat, wie unser Guide Israel Jaos.
Ich habe ja in Amsterdam gewohnt und da gab es in jenen Tagen einen Karikaturist, ein Jüdischer, der hat mal 6 Bilder gemalt für die Zeitung. Und man sieht da einen Mann mit so einem schönen dicken Bauch, ja, sitzt in einem Sessel mit einer dicken Zigarre und hört die Nachrichten. Ja, es gibt noch keine Television. Die erste Nachricht kommt dann auf das Bild: 30.000 Chinesen ertrunken im Yangtze-Kiang-Fluss in China. Das zweite Bild: 500 Russen in ein Zechen. Unglück ums Leben gekommen. Die dritte, ja, Meldungen, immer mit demselben Mann mit der Zigarre im Sessel. In der Tschechoslowakei 35 Leute ums Leben gekommen bei einem Zugunglück. In Südholland bei einem Autounfall 3 Tote. In der Rembrandtstraße, da wo er wohnt, die letzte Nachricht, ist ein Kind vom Fahrrad gefallen und hat sich das Knie gebrochen, schreit der Mann zu seiner Frau in der Küche: Frau, es ist ein Unglück passiert. Verstehen Sie, was ich sagen will? Das andere, das sind alles Statistiken. Ja? Wenn ich sage, hier ist ein Denkmal für 1,5 Millionen Kinder unter dem Alter von 18, die vergast worden sind oder auf schlimmere Weise umgebracht, dann ist das eine Statistik. Wenn wir sagen 6 Millionen, eine Statistik. Wenn wir sagen, hier eine Familie, ja, die in Auschwitz waren und ihr einziger Sohn von 5 Jahren ist da vergast worden, da kann man sich irgendwie mit hineinversetzen. Und das Kind hat dann einen Namen und es hat ein Gesicht, so wie wir das sehen werden beim Reingehen. Uziel, sein Familiennamen und ein Alter von 5 Jahren und ein Familiennamen und ein Geburtstag und Todestag. Da kann man etwas Fassbares daraus machen. Ja? Die Eltern haben den Krieg überlebt, Auschwitz überlebt und sind nach Amerika gekommen. Und vor einigen Jahrzehnten hat sie die Initiative genommen, also ein Denkmal für ihren Sohn, aber auch für die anderen 1,5 Millionen Kinder hier aufzubauen.
Und dann gingen wir in das Denkmal für die Kinder, für die 1,5 Millionen ermordeten jüdischen Kinder und Jugendlichen. Das Denkmal ist als unterirdischer, verspiegelter Raum angelegt, in dem 3 Kerzen in der Dunkelheit so reflektiert werden, dass ein ganzer Sternenhimmel entsteht. Von einem Tonband werden die Namen, das Alter und der Geburtsort der Kinder abgespielt. Es brauche, zu Israel Jaos, 14 Jahre, Tag und Nacht, um alle Namen zu nennen.
Herr Schumann, 16 Jahre alt, Ukraine. Michel Weil, 4 years old, France. Rosalie Krupnik, 3 years old, Romania. George Kufman, Benchemesle, Zalfat.
Mann, der auf einem Platz im jüdischen Viertel der Jerusalemer Altstadt Cello spielt. Die jüdische Welt. In vielen Dingen ist sie der christlichen nah und verwandt, in anderen fremd und entfernt. vor allem in der Frage, wer Jesus ist. Für die Juden ist der erwartete, ersehnte Messias noch nicht wiedergekommen. Aber seine Erwartung ist wach und lebendig, wie uns Israel Jaos in einer kleinen Geschichte illustrierte.
Aus dem Chassidismus vor 200 Jahren irgendwo in Polen. Der Dorfrabbiner hatte seine Gemeinde eingeladen zur Hochzeit seiner Tochter. Und er schreibt in der Einladung, meine Tochter so und so wird heiraten mit ihrem Bräutigam so und so am übernächsten Dienstag um 4 Uhr Nachmittag auf den Tempelberg im erlösten Jerusalem. Sollte aber bis dann der Messias nicht gekommen sein, dann wird dieselbe Hochzeit in unserer Dorfsynagoge stattfinden, um dieselbe Zeit. Ja? Das Vertrauen, die Zuversicht, die Sicherheit, ja, das Leben von und mit dieser Hoffnung ist wohl der rote Faden, ja, dass ein Volk 2000 Jahre durch einen dunklen Tunnel geht, des Leidens, aber am Ende dieses Tunnels ist ein Lichtlein der Hoffnung, der Zuversicht, des Vertrauens, ja, die Erlösung, die kommen wird.
Wie aber steht es, so kann man durchaus fragen, mit dem Verhältnis von dem in der Bibel beschriebenen auserwählten Volk Gottes und dem modernen Staat Israel und seinen Bürgern? Auf diese Frage antwortet Israel Jaos so.
Wenn auch heute der Staat Israel nicht so heilig ist, ja, wir haben noch vorgestern gehört, wie der Präsident von Israel zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt ist, und da sind noch einige paar hohe Leute, die auch bald im Gefängnis kommen, allerlei Sachen gemacht haben, die nicht in Ordnung sind. Es gibt also kein messianisches Gebilde, worauf das Volk Israel gewartet hat. Aber wenn man jahrelang um ein Kind hofft und das Kind wird geboren nach 10 Jahren und dann ist es natürlich ein Sohn und dann weiß man, dass dieser Sohn, wenn er aufwächst, der Klügste, der Bravste, der Schönste sein wird. Und der Sohn wächst auf und er ist nicht so klug und nicht so brav und nicht so schön, aber er ist unser Sohn und wir stehen zu ihm. So steht Israel, so stehe ich zu diesem Staat auch.
Israel Jaos, der Guide, der Reiseleiter, der die Gruppe begleitet hat, mit der ich 2 Wochen lang im Land Israel unterwegs war. Jede Menge Töne habe ich von dieser Reise mitgebracht. Einige davon haben Sie in der vergangenen halben Stunde gehört. Veranstaltet wurde diese Reise von Dienste in Israel, das unter dem Motto arbeitet, junge Volontäre aus Deutschland bauen Brücken der Versöhnung in Israel. Ute Zindara hat dieses Programm für Sie zusammengestellt und hofft, dass Sie beim Hören eine gute, interessante und inspirierende Reise ins Heilige Land hatten. Ich verabschiede mich nun genauso, wie ich Sie begrüßt habe. Ganz einfach und von Herzen mit Shalom. Gottes Friede sei mit Ihnen.
Shalom.